Ich möchte mit einer Zeitungsmeldung beginnen. Die habe ich gefunden bei Kevin DeYoung, das ist ein Pastor, und er hat ein Buch geschrieben, Leg einfach los, ist auch der Titel dieser Predigt. Und er schreibt da eine Zeitungsmeldung, Überschrift, Mann 91 stirbt beim Warten auf Gottes Willen. Und der Bericht geht dann so: Walter Houston, von Familienmitgliedern als hingegebener Christ beschrieben, starb am Montag nach 70 Jahren des Wartens darauf, dass Gott ihm eine klare Weisung gibt, was er mit seinem Leben machen solle. Er hielt sich im Haus auf und betete viel, bekam aber nie diese Bestätigung, sagte seine Frau Ruby. Manchmal meinte er, Gottes Stimme gehört zu haben, doch dann war er sich nicht sicher und er fing wieder von vorne an. Er fand nie heraus, wozu sein Leben dienen sollte, sagte sie. Aber er war zufrieden damit, beständig dafür zu beten, was er für den Herrn tun könnte. Wann immer er zur Tat schreiten wollte, ging er doch wieder einen Schritt zurück, weil er Gott unter keinen Umständen enttäuschen oder etwas gegen seinen Willen tun wollte, sagte Ruby. Er war sehr empfindsam dafür, in Gottes Willen zu bleiben. Das war seine oberste Priorität. Freunde sagten, sie mochten Walter, auch wenn er aus seinen Talenten anscheinend nichts machte. Walter hatte zahlreiche Fähigkeiten, kam jedoch nie dazu, sie einzusetzen, sagte sein langjähriger Freund Timothy Burns. Er konnte sehr gut mit Holz arbeiten und hatte auch ein Talent zum Geschichtenerzählen. Ich sagte ihm immer, riskier was, probier was Neues, wenn du nicht glücklich bist. Aber er war einfach zu besorgt, den Herrn zu enttäuschen. Ihm zugute zu halten sei jedoch, dass er in der Lage war, den Kredit für das bescheidene Haus des Paares abzubezahlen. Immerhin. Und ihr merkt, das war Satire, keine Nachricht, wie sie wirklich in der Zeitung stand, aber wie das so ist mit guter Satire, die legt einen Wahrheitskern offen. Und dieser Artikel tut das definitiv. Wie viele sind so auf der Suche nach dem richtigen Weg, dass sie nie loslaufen? Immer am Fragen, was soll ich tun, was ist jetzt dran? Das gilt für die kleinen Fragen des Lebens, gilt aber auch für die ganz großen. Was ist meine Bestimmung? Wozu bin ich hier? Was will Gott von mir? Und so viele Menschen verschwenden so viel wertvolles Potenzial, weil sie sich nur diese Frage stellen, ohne loszulaufen, ohne loszulegen. Immer unsicher. Ist das jetzt das Richtige? Soll ich doch noch mal warten, doch einen anderen Weg gehen? Und sie warten vielleicht wie dieser Walter Houston ihr ganzes Leben lang auf klare Wegweisungen, stellen immer wieder alles in Frage. Und der Predigttext heute aus Prediger 11, der kann uns helfen, ganz anders auf dieses Thema zu schauen, Entscheidungen zu treffen, vorwärts zu gehen. Denn Prediger 11, der zeigt uns, dass es kein Ausdruck von Gottvertrauen ist, wenn wir unsere Gaben zurückhalten und nicht einsetzen und vielleicht sogar noch fromm sagen, ich weiß ja nicht, was Gott von mir will, ist kein Gottvertrauen. Stattdessen ermutigt uns der Prediger hier, nicht passiv zu sein, nicht zu warten, bis wir zu 100% sicher sind, dass wir in unserer Bestimmung sind, auf dem richtigen Weg sind. Der Text ist ganz befreiend. Er sagt uns, du darfst loslegen. Du darfst losgehen in einer Welt, die unsicher ist, wo Dinge sich anders entwickeln können, als wir uns es vielleicht vorstellen, als wir denken. Aber du darfst loslegen im Vertrauen auf den Herrn. Ich möchte uns diese Verse lesen aus Prediger 11, die Verse 1 bis 6. Prediger 11, die Verse 1 bis 6. Lass dein Brot über das Wasser fahren, denn du wirst es finden nach langer Zeit. Verteile es unter 7 oder unter 8, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde. Und wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder Norden zu, wohin er fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen, der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und lasse deine Hand bis zum Abend nicht ruhen. Denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Ein großer Aufruf, eine Ermutigung loszulegen im Vertrauen auf Gott. Ich möchte noch beten, dass er uns dieses Wort aufschließt. Danke, lieber Vater, dass das dein lebendiges Wort ist und dass du uns Wegweisung gibst, auch für unsere Entscheidungen, wie wir unser Leben leben vor dir, mit dir. Ich möchte es beten, gerade für die, die sehr blockiert sind im Leben und auf die Umstände schauen und nicht wissen, was ist jetzt dran zu tun, dass du Freisetzung schenkst, dass du dieses Wort gebrauchst, uns wirklich dazu ermutigen, im Vertrauen auf dich loszulaufen und das zu tun, was du uns gibst, die Gaben einzusetzen, die du in uns hineingelegt hast, zu deiner Ehre. In Jesu Namen, Amen. Ja, ich möchte in drei Punkten mit euch durch den Text gehen und der erste Punkt sind die ersten beiden Verse, wage es zu investieren. Diese ersten beiden Verse, die sind wirklich eine Ermutigung, ein Aufruf zu investieren. Der Prediger sagt, lass dein Brot über das Wasser fahren. Das ist eine Ermutigung, die eigenen Ressourcen einzusetzen. Das Brot, das ist wahrscheinlich ein Bild für das Getreide, das ist ein Bild für den Handel mit Getreide, das man verschifft, auf die Schiffe packt und dann in andere Länder bringt und dort verkauft, um das zu Geld zu machen. Und das war natürlich ein Risiko, ein Schiff, das konnte unterwegs gekapert werden von den Piraten, es konnte in einen Sturm kommen und untergehen und dann war das alles weg, das schöne Getreide. Deshalb sagt der Prediger, sei weise. In Vers 2 sagt er, verteil das unter 7 oder unter 8, denn du weißt nicht, was für Unglück auf Erden kommen wird. Also der Prediger ist nicht naiv, der sagt, wenn man investiert, da kann auch was schief gehen. Aber was er hier vor allem sagt, ist, setz es ein. Setz nicht alles auf eine Karte, aber investiere das, was du hast. Sei mutig, leg los, treib Handel damit. Wenn das Getreide im Keller liegt, dann liegt es da zwar sicher, aber das bringt keinen Gewinn. Da kannst du nichts damit verdienen. Du musst was riskieren. Pack's aufs Schiff, lass dein Brot übers Wasser fahren. Und das ist eine Weisheit, die spricht genauso in unsere Zeit, auch wenn keiner von uns Seehandel betreibt. Glaub nicht, dass da irgendjemand von uns involviert ist, aber das spricht in unser Leben. Das spricht in unser Leben, wie wir unser Geld investieren. Da ist es genau das Gleiche. Wenn du dein Geld nimmst und unter das Kopfkissen legst, dann kann es sich nicht vermehren. Dann wird es tatsächlich immer weniger, durch die Inflation verliert es an Wert. Also mindestens mal solltest du es zur Bank bringen und auf ein Tagesgeldkonto legen, dass du ein bisschen Zinsen dafür bekommst. Und tatsächlich reicht das ja schon nicht, sagen die Finanzexperten, und ich glaube, sie haben recht. Und mehr Finanztipps gebe ich euch gar nicht an der Stelle. Aber ihr habt den Gedanken, Pastor Schuster, bleibt bei deinen Leisten. Kein Finanzberatungsseminar hier, aber es kann sich nur vermehren, wenn du was riskierst. Unterm Kissen wird es nicht mehr. Genauso beim Sport, das reicht eben nicht, diese ganzen Bücher zu lesen oder irgendwelche Magazine, wie kann ich meinen Trainingsplan gut gestalten und so weiter. Wirst erst dann Veränderung erleben, wenn du anfängst loszulaufen, zu investieren. Ohne Fleiß kein Preis. Das Englische gefällt mir auch gut. No pain, no gain. Ohne Schmerz kein Gewinn. Du musst was investieren. Kann das auch schief gehen? Natürlich. Kannst dein Geld, wenn du das irgendwo investierst, kannst du das verlieren. Es kann eine Finanzkrise kommen. Kannst dich beim Sport verletzen. Es ist alles wahr und trotzdem sollte das uns nicht davon abhalten, loszulegen und zu investieren. Und viele von uns leben das auch in verschiedenen Bereichen so, dass wir sagen, okay, da muss ich jetzt mal das Risiko nehmen, dass ich mich auch verletzen kann oder was auch immer. Es steckt aber auch eine ganz tiefe geistliche Wahrheit da dahinter. Denn es geht nicht einfach nur um das Leben in dieser sichtbaren Welt und unsere Entscheidungen, die wir hier so im Alltag treffen, sondern es geht um ein geistliches Prinzip. Und das haben wir vorhin von Jesus selber vor Augen gestellt bekommen, in diesem Gleichnis, was wir gehört haben aus Matthäus 25, wo Jesus erzählt von diesen Männern, die vom Herrn was anvertraut bekommen haben. Und dieser Herr, das ist ein Bild, der steht für Gott. Gott, der Menschen etwas anvertraut. Und er möchte, dass sie das, was er ihnen anvertraut hat, investieren. Und dieser Herr, der gibt dem einen 5 Zentner Silber und dem anderen gibt er 2 und dem dritten Knecht gibt er 1. Und dann geht er außer Landes und nach einer Zeit kommt er zurück und er sagt, wo ist mein Besitz? Und der erste kommt, sagt, ich habe aus deinen 5 habe ich 10 gemacht, habe es verdoppelt. Der zweite kommt, ich habe aus den 2 habe ich 4 gemacht, habe es verdoppelt. Der dritte kommt und sagt, hier hast du dein 1 Zentner Silber wieder, ich habe das im Garten vergraben, da ist es nicht weggekommen, ich habe es hier, hier hast du es zurück. Und der Herr ist überhaupt nicht begeistert, der Herr ist im Gegenteil sehr ärgerlich über diesen Knecht, er sagt, du hättest das doch eigentlich besser wissen müssen. Also mindestens mal hättest du ein Tagesgeldkonto eröffnet und es da eingezahlt, aber das einfach liegen zu lassen, das geht nicht. Und er ist ärgerlich über ihn und er bestraft ihn sogar. Es ist ein sehr hartes Ende von diesem Gleichnis. Wir haben es gerade gehört in Matthäus 25, wo der Herr ihm das Zentner wegnimmt und ihn rausschmeißt, dort wo Zähne klappern und heulen ist. Ein ganz herausforderndes Gleichnis, mit dem Jesus uns zeigt, Gott gibt jedem von uns Gaben und Talente und Fähigkeiten. Unsere Zeit vertraut er uns an. Unseren Besitz, der kommt auch von Gott. Und die Frage ist, was machst du damit? Vergräbst du das? Investierst du nicht, weil du Angst hast, du könntest es falsch investieren, so wie dieser eine Knecht? Oder setzt du das für Gott ein? Investierst du, damit sich sein Besitz vermehrt, damit sein Reich wächst. Bist du bereit dafür, ins Risiko zu gehen, auch wenn du nicht weißt, was passiert, loszulaufen und die Gaben, die Gott dir gegeben hat, einzusetzen? Ich finde das Gleichnis so wunderbar, weil es deutlich macht, Gott vertraut jedem Menschen unterschiedlich viel an. Es ist nicht so, dass jeder das gleiche Paket mitbekommt und wir sind so unterschiedlich. Wir haben ganz unterschiedliche Möglichkeiten und der Maßstab ist nicht, mach so wie jemand anders, sondern nutze das, was Gott dir gegeben hat und setze es ein für ihn. Handel damit, investiere. Jetzt kannst du grundsätzlich davon überzeugt sein, ich meine, das Gleichnis kennen viele von uns schon lange aus Matthäus 25. Ja, klar, ist richtig, ich soll mich einsetzen, ich soll meine Talente für Gottes Ehre benutzen. Und doch kann es sein, dass du passiv bleibst, dass du wartest, weil du sagst, es müssen sich erstmal die Umstände ändern. Ich brauche erstmal noch so ein ganz klares Wort vom Herrn, was ich jetzt damit ganz genau machen soll. Es ist wie in dieser Satire von Kevin DeYoung, das ist recht weit verbreitet, dass manche sagen, ja, ich sehe schon, ich soll, aber was soll ich eigentlich genau machen? Wie soll ich denn loslegen? Und wir können blockiert sein und nicht loslaufen. Die Verse 3 bis 4, die sind wirklich ein ganz gutes Wort in so eine Situation hinein. Wenn du dich nach einem Wort von Gott interessierst für deine Situation, wo du sagst, ich weiß gar nicht, was ich machen soll, ich stehe jetzt hier, welchen Weg soll ich gehen, mir geht es wie dem Walter Houston, ich würde ja gern, aber ich weiß nicht, lass diese Verse 3 bis 4 echt zu dir sprechen. Gott hat hier ein Wort für uns, wie das ganze Buch Prediger Gottes Wort an uns ist, wie die ganze Bibel Gottes Wort an uns ist. Und hier sagt er, wenn die Wolken voll sind, so geben sie Regen auf die Erde. Und wenn der Baum fällt, er falle nach Süden oder Norden zu. Wohin er fällt, da bleibt er liegen. Wer auf den Wind achtet, der sät nicht. Und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Gott will nicht, dass wir passiv bleiben und dass wir uns von unseren Umständen blockieren lassen. Das ist der zweite Punkt. Weigere dich, auf perfekte Umstände zu warten. Die Bilder, die der Prediger hier benutzt, die machen das ganz anschaulich. Es gibt so vieles im Leben, das haben wir nicht im Griff. Ob und wie ein Baum umfällt zum Beispiel, das haben wir nicht im Griff. in dem Wald, der bei uns ziemlich direkt vor der Haustür anfängt, wo ich manchmal meine Laufrunden drehe, da sehe ich regelmäßig Bäume, die umgeknickt sind. Nach dem Sturm sowieso, aber auch sonst, da fallen immer wieder die Bäume um, manchmal sogar direkt über den Weg, den ich laufe. Und keiner wusste das, keiner hat es kommen sehen und hat den Baum vorher mal gefällt. Kannst nur froh sein, dass du nicht drunter standest, als der umgekippt ist. Keiner weiß, wann diese Bäume kippen, aber du weißt, irgendwann fällt wieder ein Baum um, das ist sicher. Auch das Wetter haben wir nicht im Griff, wann es regnet. Es ist so erstaunlich, also für mich ist es wirklich fast schon ein großes Rätsel oder vielleicht macht Gott sich auch ein bisschen über uns lustig, dass wir es nicht schaffen, im 21. Jahrhundert mit all dem wissenschaftlichen Fortschritt das Wetter zuverlässig vorauszusagen. Das klappt oft noch nicht mal für den konkreten Tag. Also wenn er mal so die Wetter-App checkt, was da bei Google manchmal angesagt wird und ob wann es regnet und wann es gewittert, das ist so unvorhersehbar. Für mehrere Tage sowieso, deshalb ist jeder Gottesdienst im Freien für uns ein großes Abenteuer. Jeder Feuerabend mit den Männern an der Isar, ein großes Abenteuer. Und man kann nur vertrauen, man kann aber auch nicht sagen, jetzt machen wir, jetzt planen wir nicht, sondern wir legen einfach los. Und wir beten natürlich, dass Gott das richtige Wetter schenkt, aber wir haben das nicht in der Hand. Die Umstände sind nun mal so. In meiner Jugend, da lief ein alter Klassiker neu aufgelegt im Radio. Wer von euch kennt noch die Hermes House Band? Die waren so 90er, Anfang der 2000er waren die ganz groß. Die haben immer so Coverversionen gespielt und ein Lied, was sie gespielt haben, war Que sera, sera. Whatever will be. The future is not ours to see. Que sera. Was sein wird, das wird sein. Wir können nicht in die Zukunft schauen. Que sera, sera. Genau die Ungewissheit, die kann uns aber lähmen. Die kann uns richtig blockieren, dass wir nicht wissen, was kommt. Weil, wenn wir ehrlich sind, wir wüssten es eigentlich schon gern, ob das, was wir investieren, ob das, wo wir uns einsetzen, ob das gut ausgeht, ob das Frucht bringen wird. Bei den Finanzinvestments würden wir es gern wissen. Ich lese regelmäßig Die Welt und in der Tageszeitung Die Welt, da gibt es oft so Artikel, wenn Sie vor 30 Jahren in diese Aktie investiert hätten, dann wären Sie heute ein reicher Mann. Das bringt gar nichts. Solche Artikel sind völlig wertlos, denn davon hat nur derjenige was, der vor 30 Jahren mutig war, gesagt hat, ich wage das, ich investiere in die Aktie. Wie die sich weiterentwickelt, das weiß niemand. Wir würden gern wissen, lohnt sich das, dass ich investiere? Lohnt sich der Weg, den ich einschlage? Ist es sicher der richtige? Und das wird in einer Welt, in der du so viele Optionen hast, wird es nicht leichter, das wird eher schwieriger. Früher war das oft der Weg schon vorgezeichnet, da bist du das geworden, was dein Vater war, den Beruf hast du gemacht, da hast du die Frau geheiratet, die deine Eltern für dich ausgesucht haben. Da war vieles vorgezeichnet. Heute, wir haben tausende Möglichkeiten. Wenn du an die Uni gehst, die Älteren werden staunen, was man da alles heute studieren kann. Die neuesten, verrücktesten Studiengänge. Ausbildungsberufe, die es früher nicht gab. Und junge Leute stehen davor und sagen, was soll ich denn machen? Welchen Partner soll ich wählen? Es gibt Millionen, die in Frage kämen, bei den Christen immerhin noch Tausende wahrscheinlich, die du wählen könntest. Ja, wer ist da der Richtige? Was mache ich in meiner Freizeit? So viele Möglichkeiten und vieles, vieles mehr. Als Christ dann auch die Frage, ich komme in eine Stadt wie München, so viele Kirchen, so viele Gemeinden. Welche ist die Gemeinde, in der Gott mich haben will? Und dann hast du die Gemeinde gefunden. Was ist jetzt mein Platz hier? Was soll ich tun? Was ist meine Berufung? Fragen, Optionen und du willst dich nicht falsch entscheiden. Ein ganz großes Thema, je weiter du in den Generationen zurückgehst, je jünger die Generation ist, desto mehr Fragen und auch Entscheidungsschwierigkeiten, weil es so komplex ist, so viele Optionen gibt. Und es gibt nicht wenige, die dann stark auf Ratgeber zurückgreifen, Ratgeberliteratur. Es gibt, was noch problematischer ist, einen sehr wachsenden Markt an Esoterik, an Wahrsagerei, Tarotkarten legen lassen. Ich habe das bei Freunden mal miterlebt, wo ich mich mit einem Freund getroffen habe und im Nachbarzimmer seine Frau hat einer die Hand gelesen, ja, und hat Wahrsagerei betrieben. Aber die Leute wollen eine Sicherheit. In welche Richtung soll ich denn gehen? Und manchmal ist das auch so, dass auch das im christlichen Glauben dann so gemacht wird, dass ich sage, dass ich den Glauben an Gott fast als so was Magisches ansehe. So, Gott wird mir irgendwann so ganz klar den Weg zeigen, fast wahrsagermäßig. Manche schlagen die Bibel einfach irgendwie auf, nehmen sich irgendeinen Vers und sagen, das ist jetzt die Wegweisung. Und es kann gut gehen, es kann auch furchtbar schief gehen. Und wir können Gott nicht so zwingen, dass er mir jetzt Wegweisung gibt und ein Wort in mein Leben ganz persönlich für mich spricht. Die Sorge vor falschen Entscheidungen, die ist so groß. Und das, was der Prediger uns hier sagt, das ist so befreiend in diese Situation hinein, wo wir vielleicht fragen, was, Gott, was willst du, dass ich mit meinem Leben tue? Und wo wir vielleicht blockiert sind und wo du sagst, die Umstände sind schwierig. Was soll ich tun? Welchen Weg soll ich gehen? Da sagt der Prediger, wer auf den Wind achtet, der sät nicht und wer auf die Wolken sieht, der erntet nicht. Und es ist wirklich ein Wort für uns, dass wir nicht zu sehr auf die Umstände schauen sollen, nicht zu sehr auf die ganzen Optionen, die es gibt, sondern dass wir loslegen sollen. Wie ein Bauer, der das Feld bestellt und der kann nicht dastehen und den ganzen Tag sich fragen, ist heute perfektes Wetter oder vielleicht erst morgen oder übermorgen, der muss irgendwann das Risiko gehen und aussäen und losgehen und entscheiden. Der kann nicht den Klimabericht studieren rauf und runter. Das bringt nichts. Die Wetterberichte in der Tagesschau anschauen. Der muss loslegen, sonst wird er niemals ernten. Und es wird nie den perfekten Zeitpunkt geben. Und es wird immer auch Dinge geben, die vielleicht einer guten Ernte entgegenstehen können. Alles klar, aber er muss loslegen. Und er darf loslegen. Er darf erkennen, das liegt nicht in meiner Hand, die Umstände, dass das auch schief gehen kann und so weiter, das liegt nicht in meiner Hand, aber in meiner Hand liegt auszusäen, loszugehen. Ihr Lieben, das hat eine riesengroße Relevanz auch für uns, ganz besonders für unser Leben als Christen. Ich glaube, es ist eine Weisheit drin für jeden, dass wir nicht passiv sein sollen, sondern was riskieren, loslegen dürfen. Aber als Christen ist es für uns ein ganz besonderer Zuspruch, zu starten. Nicht zu warten, dass Gott diese ganz konkrete persönliche Berufung in mein Leben reinspricht, gehe nach Tansania und werde Missionar oder was auch immer, sondern hier und heute die Berufung zu leben, die Gott für jeden von uns hat. Denn die Bibel ist voll von Gottes Wort an jeden Christen, wo Gott uns sagt, wie er möchte, dass wir als Christen leben, was er möchte, wohin wir uns entwickeln, wie wir uns verändern. Die Bibel sagt jedem von uns, wir sind dazu berufen, als Christen Gottes Wort mit anderen zu teilen, das Evangelium mit anderen zu teilen. Können wir nicht sagen, ja, wenn die Umstände passen, sondern es ist eine Berufung für dich und mich in unterschiedlichen Umständen, ganz klar. Aber eine klare Berufung. Die Bibel hat die Berufung für uns, liebe Gott. Was für eine Aufgabe. Liebe Gott und liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Hat die Berufung für uns, dass wir als Christen uns in Gemeinden versammeln, dass wir zusammenkommen, so wie wir das auch heute tun. Und dass wir Gottes Wort Raum geben bei uns, persönlich im eigenen Leben, aber auch in der Gemeinde, dass Gottes Wort Raum bekommt. In der Predigt, aber auch in unseren Gesprächen davor und danach, dass wir nicht einfach nur um die Sorgen kreisen und was uns bewegt, sondern dass wir Gottes Wahrheit hineinsprechen, uns zu Herzen nehmen. Dass wir beten miteinander. Dass wir einander vergeben, wie Christus uns vergeben hat. Es gibt so vieles, was Gott uns klar zuspricht als Christen. Dazu habe ich euch berufen. Das möchte ich, dass ihr das tut. So möchte ich, dass ihr lebt. Wie leicht kann man diese Berufungen beiseite wischen und sagen, ja, ich warte aber noch, was Gott jetzt von mir in meinem Leben haben möchte. Und ich bleibe passiv und ich lebe nicht das, was Gott mir schon klar gesagt hat. Vielleicht sagst du, wenn ich mal ein größeres Haus habe, dann kann ich gastfreundlich sein. Stimmt das wirklich, wenn du ein großes Haus hast? Es gibt Menschen, die haben riesen Villen, die sind überhaupt nicht gastfreundlich. Die wollen, dass es alles schön sauber bleibt, lassen da niemand ins Haus. Du kannst in deinem kleinsten Zimmer, da kannst du nicht 30 Leute einladen, aber vielleicht eine Person, zwei Leute, mit denen du dort eine Kleingruppe machst oder was auch immer und Gastfreundschaft übst. Das hängt nicht an dem großen Haus. Es hängt auch nicht an der tollen Küche. Kann man ein paar Baguettes in den Ofen werfen und dann isst man die zusammen und das ist Gastfreundschaft. Wenn mein Feind, viele sagen, ich habe ja keine Feinde, mein Gegner, jemand, der gegen mich ist, manchmal ist ja sogar die eigene Ehefrau oder der eigene Ehemann, der muss sich erstmal verändern und dann kann ich ihn auch lieben oder dann kann ich sie auch lieben. Ja, stimmt das? Auf keinen Fall. Wir können loslegen, wir können uns von Gottes Liebe füllen lassen und aus seiner Liebe andere lieben. Jesus sagt, liebt eure Feinde. Sogar das ist möglich, wenn wir in Christus sind, wenn wir auf ihn vertrauen. Tut Gutes denen, die euch hassen. Das kann ich nicht mit den Umständen vom Tisch wischen. Sagen, das muss ich halt mal erstmal ändern, dann kann ich auch meine Berufung leben. Wenn in der Gesellschaft endlich wieder mehr nach Gott gefragt wird, kannst du sagen, dann bin ich auch dazu bereit, Rechenschaft zu geben, Zeugnis zu geben von der Hoffnung, die in mir ist. Dann teile ich das Evangelium, wenn wieder gefragt wird. Aber es geht auch vorher. Die Apostel sind losgegangen in einer Zeit, da wurde auch nicht nach Jesus Christus gefragt. Aber sie sind losgegangen, sie haben den Menschen von Jesus Christus erzählt, haben das Evangelium bezeugt und es haben Menschen geglaubt, Gott hat Herzen aufgetan. Wenn ich nur mehr Geld habe, dann kann ich auch was davon abgeben, dann kann ich spenden. Stimmt auch nicht. Es fängt ganz früh an und oft sind es die, die ganz reich sind, die es auch in all ihrem Reichtum nie gelernt haben, großzügig zu sein. Seht ihr, wenn ich so denke, wenn sich die Umstände ändern, dann könnte ich, dann schaue ich aufs Wetter. Ich schaue an den Himmel, ich schaue nach außen, ich schaue, was alles sich ändern müsste, dann kann ich meine Berufung leben. Und der Prediger sagt, tu das nicht, sähe, wie der Bauer aussät und einfach in der Hoffnung vorwärts geht, dass da eine gute Ernte draus entstehen darf. Es gibt Christen, die suchen so intensiv nach der ganz besonderen Berufung, die Gott für sie hat, wie der Walter Houston in Kevin DeYoungs Buch. Und sie verpassen dabei in ihren Alltagssituationen, da wo Gott dich jetzt hingestellt hat, da wo er dich jetzt hat, wirklich nach seinem Willen zu fragen und das auch zu leben. Es kann fast eine Flucht sein, die Berufung nicht im Hier und Jetzt zu leben. Glaubst du, dass Gott dich hier und heute gebrauchen kann und dass er dich auch gebrauchen will? An dem Ort, an dem du gerade bist, mit den Gaben, die du jetzt hast. Es ist nicht falsch, von Zeit zu fragen, ob Gott mich auch an einem anderen Ort haben will, ob er eine neue Aufgabe für mich hat. Das ist gut, wenn wir darum auch immer wieder beten und ihn fragen, Herr, willst du mich woanders? Soll ich was verändern? Es gilt eh für alles, dass das alles im Gebet auch getragen sein soll, aber es geht darum, dass wir dann loslaufen. Es geht auch nicht darum, dass es nicht Zeiten gibt, in denen manche Dinge besser passen und manchmal passt es nicht mehr so gut. Also wenn du 90 bist, dann ist wahrscheinlich, die Wahrscheinlichkeit ist groß, dass Gott dich nicht mehr irgendwo nach Nordkorea als Missionar schickt. Es ist nicht ausgeschlossen, Gott hat in der Bibel schon ganz verrückte Sachen mit sehr alten Leuten gemacht. Aber es ist doch auch nicht so ganz wahrscheinlich, dass das sein Plan ist für dein Leben. Alles hat seine Zeit, sagt der Prediger in Prediger 3. Das ist auch wahr. Der Punkt, den er hier macht, ist, lass dich nicht blockieren, sei nicht passiv, leg los. Das ist die Ermutigung aus den ersten 4 Versen. Loszulegen, zu investieren, mich nicht von meinen Umständen blockieren zu lassen. Und im letzten Punkt, in den Versen 5 und 6, da verankert der Prediger das jetzt nochmal in der Beziehung zu Gott. Das ist ganz wichtig, wir machen das nicht losgelöst von Gott. Der dritte Punkt, vertraue dem, der alles wirkt. Ich lese auch diese Verse nochmal. Gleich wie du nicht weißt, welchen Weg der Wind nimmt und wie die Gebeine im Mutterleib bereitet werden, so kannst du auch Gottes Tun nicht wissen. der alles wirkt. Am Morgen sähe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder ob beides miteinander gut gerät. Der Prediger, der führt uns hier nochmal vor Augen, wie begrenzt wir sind und wie wenig wir wissen. Zum Beispiel, er nimmt hier das Beispiel, wenn ein neuer Mensch entsteht. Das ist ja wirklich eines der größten Wunder des Lebens, dass ein neuer Mensch entsteht. Und wir haben das im Biounterricht uns genauer angeschaut und biologisch ist die Sache klar, da verschmelzen zwei Zellen miteinander und dann entsteht da mit der Zeit durch Zellteilung ein Mensch draus und man kann das alles erklären. Und doch, wenn du diesen neuen Mensch in deinen Arm hältst, haben das viermal erleben dürfen. Das ist so ein Wunder, es überwältigt dich. Und es ist nicht zu fassen, es ist eigentlich nicht zu glauben. Wie geht das? Zwei Zellen, die sich verbinden und dann entsteht da so ein Mensch mit einer eigenen Persönlichkeit, einem eigenen Charakter, mit einem ganz eigenen Potenzial, das Leben zu gestalten, wirklich diese Welt zu prägen, mit zu verändern. Das ist nicht zu fassen und das ist ein großes, großes Wunder. Und selbst viele Atheisten und Agnostiker, die sagen nur, das erstaunlich. Ja, ich habe mal einen gehört, der sagt, da kommt man in die Anbetung. Kein Christ, aber da kommt man in die Anbetung. Wir verstehen das nicht, wie das geht, dass da eine Seele reinkommt, lebendiges Wesen. Und der Prediger sagt, schaut mal, ihr schaut euch diese Welt an und vieles könnt ihr eigentlich gar nicht erklären. Und wie viel mehr noch gilt das für Gottes Wirken, für sein Tun? Das wissen wir nicht. Das ist uns einfach zu groß. Seine Gedanken sind uns zu hoch. Wir wissen nicht, was Gott vorhat, seine Pläne. Wir kriegen vielleicht Ausschnitte. Wir haben in der Bibel Dinge, die uns das klarer machen, aber doch ist es auch vieles sehr geheimnisvoll. Aber das gilt, und das macht er hier ganz deutlich, Gott ist mächtig an der Arbeit. Er wirkt alles, sagt der Prediger. Er hält alles in seiner Hand, er ist souverän, er ist mächtig. Die Bibel malt uns das vor Augen, wie mächtig Gott ist. Schauen, wir können schon in die Natur schauen, da sehen wir es, aber die Bibel beschreibt uns das auch, wie er allein mit seinem Wort diese Welt geschaffen hat und wie er sie erhält. Wie Gott die Geschichte von ganzen Völkern lenkt und in seiner Hand hält. Die Bibel erzählt uns von so vielen einzelnen Menschen, mit denen Gott seine Geschichte geschrieben hat und wo er mächtig eingegriffen hat, wo er Wege gebahnt hat. Und die sind auch oft einfach im Vertrauen losgelaufen. Die wussten nicht, wohin das führt. Im Glauben, im Vertrauen auf ihn haben sie was riskiert. Und alle diese Geschichten machen uns aber nicht die Menschen groß, sondern den Gott, der ihr Leben in seine Hand genommen hat, der sie geführt hat. Er ist so groß, er ist so mächtig. Und das Allerschönste ist, dass uns die Bibel das so vor Augen stellt, dass dieser große Gott, dieser mächtige, dieser heilige, dieser souveräne Gott, dass er seine Macht eingesetzt hat, um den größten Rettungsplan der ganzen Weltgeschichte erst zu planen und dann auch umzusetzen. Gott hat uns Menschen gesehen in unserer Verlorenheit. Er wusste, wir gehen von Natur aus unsere eigenen Wege. Wir wollen nichts von ihm wissen. Wir wollen selber bestimmen, wo es lang geht. Wir suchen unsere Sicherheit nicht bei ihm. Wir suchen sie überall anders. Und jeder kann da ein Lied davon singen. Das ist so tief in uns Menschen drin. Und die Bibel zeigt uns, was wir eigentlich verdient hätten. Als Konsequenz davon ist, dass Gott sagt, weg mit euch. So wie bei dem Mann aus dem Gleichnis Matthäus 25, da wo Heulen und Zähneklappern ist. Ein Bild für die Hölle, für Gottes Gericht. Aber Gott hat seine große Macht eingesetzt, um in Jesus Christus in diese Welt zu kommen, um Mensch zu werden. Um dieses Gericht, um diese Strafe auf sich selber zu nehmen. Jesus hat am Kreuz von Golgatha den gerechten Zorn, den Gott über uns hat, auf sich genommen. Hat seine Güte und seine Macht, seine Liebe und seine Macht darin gezeigt, dass er das konnte, dass er dort stellvertretend für uns sein Leben gegeben hat. Gott wirkt wirklich alles. Er wirkt sogar das, er bewirkt das, dass Sünder gerettet werden können, dass Sünder aus der Hölle auferstehen können zu einem neuen Leben mit ihm. Dass wir eine Beziehung haben können, eine lebendige Beziehung mit Gott. Vielleicht bist du auf der Suche noch nach Sicherheit in deinem Leben. Vielleicht kämpfst du auch damit und sagst, es ist so vieles ungewiss in dieser Welt. Ich wüsste so gern, ob sich mein Investment lohnt. Gottes Wort sagt uns, du findest keine Sicherheit in dieser Welt. Er hat diese Welt so angelegt, so konzipiert, dass wir unsere Sicherheit hier nicht finden sollen. Das soll ungewiss sein, damit es uns wachrüttelt, damit wir aufmerksam werden auf den einen, der unsere ganze Sicherheit sein will und sein kann und ist, wenn du ihm vertraust, Jesus Christus. Jesus Christus hat über sich gesagt, ich bin der Weg und die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater als nur durch mich. Das heißt positiv formuliert, wenn du auf Jesus Christus vertraust, wenn du an ihn glaubst, dann bist du auf dem richtigen Weg. Dann kennst du die Wahrheit. Die Wahrheit ist eine Person, Jesus Christus, Gottes Sohn selbst. Und du hast das ewige Leben, weil du so sicher auferstehen wirst, wie Christus auferstanden ist von den Toten. Und du lebst mit ihm. Und die Einladung ist von hier wie von der ganzen Bibel, komm zu Jesus, vertrau dich ihm an, find deine Sicherheit bei ihm, glaub an ihn, kehr zu ihm um. Und dann leb mit ihm, leb für ihn, lass dich verändern von ihm. Wir haben in den ersten vier Versen einiges gelernt, was das heißt, sich zu investieren, sich nicht vor den Umständen bestimmen zu lassen, nicht passiv zu bleiben. Ich möchte einen letzten Gedanken mit euch teilen. In Vers 6 macht der Prediger es ganz deutlich, wir sind dazu berufen zu säen. Also ist ja schon sehr eindrücklich, dass er sagt, mach das von morgens bis abends, mach das, du weißt nicht, welche Saat aufgeht, vielleicht geht alles auf, vielleicht geht nur ein Teil davon auf, deine Berufung ist zu säen. Wer ist für die Frucht verantwortlich? Gott, nicht wir. Und das ist sehr befreiend. Wir dürfen säen, wir dürfen losgehen, wir dürfen sogar Fehler machen. Ist das gut? Wir dürfen Fehler machen. Was für eine befreiende Botschaft. Wir dürfen aber säen in der Erwartung, in der Hoffnung, dass Gott Frucht hervorbringt. Paulus sagt es so schön in 1. Korinther 3, Vers 6. Ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. So befreiend. Gott wird uns nicht daran messen, wenn Jesus wiederkommt, sagt er nicht, wie viele Menschen haben sich durch dich bekehrt. Zeig mir mal deine Liste und dann schauen wir mal, ob das reicht. Wie viele haben sich denn bekehrt durch deine Evangelisation? Der sagt auch nicht, wie effektiv war deine Jüngerschaft? Jetzt schauen wir mal, sind da wirklich reife Jünger entstanden aus dem, was du weitergegeben hast oder nicht? Zeig mir doch mal deine Frucht. Das ist nicht die entscheidende Frage. Das ist auch, da würden wir das Gleichnis aus Matthäus 25 falsch verstehen. Das kann man ja so verstehen. Die haben das jeweils verdoppelt. Es geht um diese Verdoppelung und um die Frucht. Aber um was es eigentlich geht in dem Gleichnis und auch sonst ist, dass wir treu unseren Teil tun. Dass wir säen, dass wir das tun, was wir tun können und auch tun sollen, nach Gottes Willen. Wir sollen säen. Danach wird er uns fragen. Danach wird er dich fragen, hast du deine Talente eingesetzt? Hast du deine Gaben gebraucht, um mein Reich zu fördern, um meinen Besitz zu vermehren? Und Gottes Besitz, das sind Menschen, das ist die Gemeinde, das sind Menschen, die dazukommen in Gottes Reich, die wachsen. Hast du dich investiert in andere Menschen zu meiner Ehre, zu Gottes Ehre? Aus Liebe zu deinem Herrn und Erlöser Jesus Christus. Und aus Liebe zu den Mitmenschen. Vertrau dem, der alles wirkt. Einmal und dann immer wieder. Und dann lass dein Gottvertrauen praktisch werden. Investier. Lass dich nicht von deinen Umständen blockieren. Leg einfach los. Überlass die Frucht Gott. Er will dich gebrauchen. Ich bete. Und Vater, danke, dass das wirklich wahr ist. Du willst uns freisetzen, im Vertrauen auf dich zu laufen. Und die Umstände kennen wir nicht. Der Weg ist uns verborgen, wie du uns führst. Und es ist auch oft geheimnisvoll, wie du das machst, wie du wirkst in guten Zeiten und auch in schwierigen Zeiten. Aber wir sind dir so dankbar, dass uns auch dieser Abschnitt das wieder vor Augen gestellt hat. Du bist es, der alles wirkt. Du bist der souveräne Herr. Du hast alle Macht. Und danke, dass du diese Macht eingesetzt hast, um uns zu lieben, um uns zu retten, um uns zu befreien zu einem neuen Leben mit dir und für dich. Und wir beten, dass uns diese Liebe frei macht, die Gaben und die Talente, die du uns gegeben hast, einzusetzen für dich und zum Segen für unsere Mitmenschen. Du siehst, wo wir blockiert sind, wo wir den Weg nicht sehen, nicht wissen, was dran ist. Hilf uns, das zu tun, was du uns vor die Hände legst. Und hilf uns auch, wirklich diese Frucht, die Verantwortung für die Frucht immer wieder abzugeben. Du bist es, der das Gedeihen schenkt. Und so bitten wir dich um gute Frucht hier in der Gemeinde, in unserem persönlichen Leben, in unserem Umfeld, dass du Wunder tust, Wachstum schenkst und dich so verherrlichst. In Jesu Namen. Amen.